Es ist Montag, der 18. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist wieder, zumindest akustisch, an meiner Seite die Person, von der ich beim Lesen einer Schlagzeile dachte, sie könnte es sein. Da steht nämlich nur ohne Ticket im Regio. Frau in Klammern 39, verprügelt Zugbegleiter und beißt Polizisten. Ich weiß, sie hasst es, Bahn zu fahren. Bitte rechtfertige dich, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, was war da los? Bitte, wir können offen reden.
Ich war es nicht. Ich war es wirklich nicht.
War es wirklich nicht? Okay, ne, dann möchte ich nichts gesagt haben. Ich möchte dir übrigens noch einen, also ich bin da noch, mein Gott, ich bin gerade im wunderschönen München. Du weißt, wie ich das liebe.
Und Hauptsache, dir geht's gut.
Hauptsache, ich war am Odeonsplatz gestern am Sonntag und ich glaube, also Hubert Aiwanger wäre verrückt geworden. Er hätte Schaum vor dem Mund gehabt, weil alle waren grün gekleidet. Alles war in grün. Ist aber nicht so, dass Robert Habeck Bundeskanzler geworden ist, sondern es war St. Patrick's Day in München am Odeonsplatz wurde gefeiert. Und ich dachte, ach Mensch, das ist ja große Klasse. Mein Gott, endlich auch mal in München ein schönes Fest für die Leute, dass sie auch mal schön Alkohol trinken können. Das ist doch wunderbar, Niki. Wie neidisch bist du?
Super cool, dass es das jetzt auch in München gibt. Nein, ja. Ich glaube, so Fun-Feiertage übernehmen wir schnell, gell? Ja. Halloween ist ja auch schön übernommen worden.
Die Passion
aber
bei RTL.
Ramadan.
Ja, ach so. Ja, Ramadan. Wenn die da mehr saufen würden, dann wird das in Deutschland auch viel mehr angenommen. Ne? Muss man auch mal kritisch sein.
Da alle wieder einen großen Bogen.
Und du warst doch in Chicago. Du hast doch den St. Patrick's Day da erlebt.
Ja, wobei, also das war der Samstag. Ich weiß dann nicht, wie er gestern am Sonntag gefeiert wurde. Ja. Aber das war schon echt cool zu sehen, wie dieser Chicago River, der da durch die Stadt läuft, komplett grün eingefärbt wird mit Lebensmittelfarbe und dann glänzt. Also das war echt toll. Und alle natürlich grün. Und ganz ehrlich, wer war St. Patrick? Keine Ahnung. Niemand.
Ja, der Schutzheilige der irischen, weiß ich nicht, Einwanderer. Ich habe auch keine Ahnung, übrigens so ein grünes Gewässer, das gibt es in Deutschland natürlich auch, das heißt Landwehrkanal und der ist aber einfach nur umgekippt, weil einfach alle ihre Drogen und E-Scooter da reinschmeißen. Das ist ein anderes Thema. Das wollte ich übrigens noch sagen, was wir völlig verpasst haben letzte Woche. Absolutes nachrichtliches Highlight in meiner Heimat. Da hatte unter anderem die Rheinische Post drüber geschrieben, dass auf der A2 bei Castrop-Rauxel ein Lastwagen umgekippt ist und es lag überall Schinken. Schinken lag auf der A2. Schinken. Und zwar direkt auf der Auffahrt Henrichenburg, also in meinem Heimatdorf. Da lag überall Schinken. Also Schlaraffenland, ähnliche Zustände. Warum haben wir da nichts von mitbekommen, Niki?
Konnte man da Sachen mitnehmen? Also war es sauber?
So in so einer, so wie.
Gilt die 3-Sekunden-Regel.
Schön. Übrigens, ich habe ja festgestellt, dass mein Heimatdorf Henrichenburg, dass es so unbekannt ist, dass sie sogar das Ortseingangsschild selber falsch geschrieben haben. Ist mir nach 46 Jahren das erste Mal aufgefallen, dass sie im Ortseingangsschild an der Autobahnabfahrt haben sie Heinrichenburg geschrieben. Ja! Ist das nicht der Wahnsinn?
Henrichenburg mit Umlaut. Henrichenburg.
Wahnsinn, ne?
Die gute Nachricht des Tages.
So, Niki, jetzt wird's endlich schön. Frühlingsgefühle im Zoo. Berliner Pandas stehen offenbar kurz vor der Paarung. Der RBB meldet das. Was denn?
Thema wird, glaube ich, echt alle 4 Monate irgendwie wieder.
Sag mal.
Fortgepflanzt.
Die Pandas paaren sich und da machst du alles kaputt. Ich wollte jetzt schön für die Leute eine schöne Meldung, dass die Pandas sich paaren. Das ist
so eine Meldung, die bei Brisant dann immer läuft. Nee, nichts gegen Brisant,
doch schön.
Aber
es ist so. Meng ist der Panda.
Dann kommt so
der
diese ist, schon Gainsbourg-Musik. So. Und dann hast du so süße Pandas.
Natürlich. Ja, keine, nun.
Weiß eigentlich jemand, wie Pandas klingen?
Wie Pandas klingen?
Was machen die für Geräusche? Also nicht jetzt so bei der Paarung generell. Wie klingen sie?
Ach so.
Was machen die
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Vielleicht so. Ich habe keine Ahnung, was der Panda macht. Hallo. Ich habe wirklich keine. Wobei, hier steht doch, warte, hier, der Panda, Meng Meng. Meng Meng, hier. Meng Meng is in love. Und hier, Zitat, dies macht sich vor allem bei Meng Meng durch ein erstes Fiepen bemerkbar. Also er macht dann so. Und da wird der andere dann geil. Ah ja.
Das gibt's doch gar nicht.
Ob ihm bald das Lachen vergeht? Bruno Mars, 50 Mille Spielschulden, meldet Ö24. Also 50 Mille ist für die Österreicher offensichtlich, also sie sind nicht 50.000, ja, nicht 50 Mille, sondern 50 Millionen. Bruno Mars, der ist seit 2016 in Dauerschleife in Las Vegas zu sehen. Der tritt mit seiner Show immer im Park MGM Hotel auf. Wusste ich auch nicht, dass er schon so lange die Show hat. Und was für ihn ein bisschen ungünstig, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ist, dass Bruno Mars wohl spielsüchtig ist. Da muss ich sagen, da ist Las Vegas jetzt vielleicht nicht unbedingt der richtige Ort, um diese Probleme unter Kontrolle zu halten. Ging dann auch prompt schief, denn er ist dann in den dazugehörigen Casinos und hat halt einfach laut Insider, laut der Homepage News Nation hat ja rund 50 Millionen Dollar Spielschulden.
Das ist
doch der Wahnsinn.
Echt, das ist echt irre. Verrückt.
Das sagt selbst Boris Becker, also ist halt nicht ein bisschen viel.
Hatte nicht Michael Jordan auch ein großes
Gambling-Problem?
Ja.
Ja, ich glaube ja, aber ich glaube, das ist ja bei Leistungssportlern, das kennen wir ja bei Profifußballern auch, ein weit verbreitetes Problem, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass sie ja immer diesen Adrenalinkick, also jetzt so ein bisschen Küchenpsychologie, aber dass sie so den Adrenalinkick immer brauchen, dass der Leistungssportler da einfach mehr Reize setzen muss und deswegen haben die ja oft ein Spielproblem.
Ja,
bei Bruno Mars, der ist ja kein Leistungssportler, aber trotzdem, klar, irgendwo musst du dir den Kick ja noch holen, wenn du von der Bühne kommst, nur wenn du 50 Millionen Schulden hast, ist natürlich doof.
Aber Michael Jordan, weiß ich noch, dass sein Vater, wurde er nicht sogar erschossen und dann hieß es auch, das hätte auch irgendwie mit Spielschulden und echt dubiosen Gestalten zu tun. Das war dann echt tragisch. Ja. Aber ich meine, wenn du beruflich einfach da bist, das ist echt eine schlechte Kombination.
Ja klar, das ist ja so, als würde irgendwie Nino D'Angelo immer irgendwie in der Halle von einer Brauerei singen. So, das ist halt einfach sehr schlecht. Also du musst dich halt einfach, wenn du dieses Problem hast, oder du machst es halt wie Bruno Mars, der verdient halt 90 Millionen im Jahr für die Shows. Klar, dann kannst du natürlich auch 50 Millionen, kannst auf 50 Millionen ausgehen. Kommst halt nicht so richtig auf den grünen Zweig, aber ja.
Traurig.
Trotzdem muss man an dieser Stelle sagen, man muss natürlich das Thema Spielsucht, Suchtproblem, Wetten, muss man natürlich ernst nehmen. Das ist ja völlig klar. Können wir an dieser Stelle natürlich auch wirklich nur nochmal sagen. Also das ist wirklich, ist auch eine Krankheit und großes Problem.
Werbung.
Mein heutiger Partner ist Wet the Bet, der Online-Pokerdienst.
Ernsthaft?
Nein, natürlich nicht.
Gewinner des Tages
ist natürlich Wladimir Putin. Bäh, bäh, bäh. Wir gratulieren also ganz herzlich. Laut Tagesschau ist Putin, also derzeit steht er bei 88%. Russlands Präsident Putin ist laut Staatsmedien wiedergewählt worden. Prognosen zufolge soll er gut 88% der Stimmen erhalten haben. Gegen die dreitägige Abstimmung gibt es Manipulationsvorwürfe, es waren keine echten Oppositionskandidaten zugelassen. Also, Niki, ich weiß, der Mann wird kritisch gesehen, aber man muss auf der anderen Seite auch mal sagen, also wenn er auf 88% der Stimmen kommt, da muss an ihm ja auch was dran sein. Das muss man einfach auch mal fair auch mal sagen. Also wir sehen ihn kritisch, aber er hat ja auch einfach haushoch die Wahl gewonnen. Da muss man einfach auch mal gratulieren. Man kann da nicht einfach immer nur, oder? Also, oder was sehe ich falsch?
Ich finde das echt bitter, vor allem wird heute der 10-jährige Jahrestag der Krim-Annexion wohl auch noch gefeiert. Und das ist alles irgendwie so eine perfide Aktion. So, man tut so, als hätte man eine Demokratie.
Ja.
Und im Heute-Journal sprachen sie gestern auch echt von einer Clown-Show.
Ja.
Und ja, besser könnte man das nicht sagen. Es gab ja auch irgendwie diese Verabredung, dass alle Putin-Kritiker um Punkt 12 am dritten Wahltag wohl zusammenkommen wollten, um dann ihre Stimme abzugeben.
Oh, damit man die gar nicht suchen muss, von dass die Schlägertruppen von Putin da gar nicht lange nach denen suchen müssen, sondern dass sie die an einem Ort sofort alle finden, oder wie ist
ja,
das gedacht?
Ja, tatsächlich sind da ja auch Kameras mit Gesichtserkennung und sowohl an den Wahluhren da auch angebracht gewesen. Also wer immer sich da getraut hat, da wirklich mitzumachen, und es waren wohl doch einige, wie Ina Ruck auch berichtet hat, meinen allergrößten Respekt, aber es gibt wohl echt viele Befürworter Putins auch in Russland noch.
Ja, das hat ja Christoph Wanner von Welt TV auch gesagt. Er hat gesagt, wenn man die Manipulation jetzt mal abzieht, ist seine Meinung, seine Annahme, dass er auch auf ungefähr 65% Zustimmungsrate käme.
Also so eine Farce ist es dann wohl gar nicht.
Also formal bleibt es natürlich eine Farce, weil es halt einfach keine echte Opposition und keine echten Alternativen gibt. Aber wahr ist halt eben auch, dass die Zustimmung zu Putin recht hoch ist. Jetzt muss man natürlich immer noch mal die Frage stellen, also was hat es mit dieser Zustimmung auf sich? Ne? Denn öffentlich wird sich wahrscheinlich auch kaum irgendwie jemand trauen, jetzt in irgendwelche Mikrofone zu sagen, ich finde den schlimm oder er soll den Krieg bitte beenden. Aber klar ist auch, Russland ist ein riesiges Land und es gibt natürlich ganz viele Bereiche in diesem Land, in dem die Leute die Politik von Putin gut finden. Und er ist halt der starke Mann und wir wissen ja, in wie vielen Ländern diese Pose gut ankommt.
Ja, die klar, Propaganda absolut. Zieht, aber interessant finde ich wirklich, wie es in naher Zukunft funktionieren wird, weil denen fehlen wohl auch echt viele Arbeitskräfte mittlerweile, weil die Leute da an der Front sind und Putin sie da wirklich wie Kanonenfutter verbraucht und bitte.
Die Schlagzeile des Tages.
Kanzler Scholz in Israel: Wir können nicht zusehen, wie Palästinenser den Hungertod riskieren, meldet der Spiegel. Bei einem Besuch in Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz größere humanitäre Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen gefordert. Zitat: Wir können nicht zusehen, wie Palästinenser den Hungertod riskieren, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Jerusalem bei einem auf Englisch gehaltenen Pressestatement mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Ferner: Je stärker die Zahl der zivilen Opfer steige, desto verzweifelter werde die Situation der Menschen im Gazastreifen, betonte Scholz, wie wichtig das Ziel auch sei, sei zu fragen, ob es, Zitat, so schrecklich hohe Kosten rechtfertigen könne oder ob es andere Möglichkeiten gäbe, das Ziel zu erreichen. Da hat er natürlich jetzt erst einmal recht. Ich glaube, da kann man, also dieser Position kann man schwerlich widersprechen, oder?
Unangenehmer Besuch auf jeden Fall.
Ja.
Und man merkt jetzt auch richtig, wie das Ganze sich jetzt immer mehr dreht. Also wenn man die Reden noch von Scholz im Oktober sich ansieht, die klingen noch nach viel mehr Israel-Unterstützung. Und
Staatsräson.
Ja, und im Laufe dieser, man kann jetzt auch sagen, unverhältnismäßigen Angriffe auf Gaza und auf, ja, auch auf Zivilisten, wird es immer fragwürdiger und
also man muss natürlich an dieser Stelle kurz noch einwerfen, was man dann jetzt manchmal dann auch immer wieder mal vergisst, ist, dass natürlich, ne, klar, die Geiseln immer noch in der Hand der Hamas sind, dass es andererseits aber natürlich auch immer Angriffe der Hamas und der Hisbollah gibt. Ne? Also darf man auch nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, als würde Israel seinerseits nicht angegriffen. Also so einfach ist es natürlich nicht, aber du hast ja gerade zu Recht die Verhältnismäßigkeit eingeworfen.
Absolut, aber wenn man eben diese Bilder sieht, diese Luftaufnahmen von Gaza und dann einfach berücksichtigt, dass es eine Ausweglosigkeit der Zivilisten gibt, weil normalerweise gibt es Fluchtpunkte, wo sie hin können, Schutzzonen.
Netanyahu hat gerade angekündigt, vor der Offensive auf Rafah soll es so sein, dass die Bevölkerung die Möglichkeit zur Flucht erhalten soll. Das habe ich jetzt mal nur so eingeworfen. Ja,
die hatte er aber vorher auch schon angeblich gemacht, also seien es Flugzettel oder sonst was. Ich stelle das alles jetzt mal wirklich in Frage. Natürlich will ich auch, dass die Hamas ausgelöscht wird, aber ob das auf lange Sicht Israel einen Schutz bringt, da alles platt zu machen gerade, das bezweifle ich immer mehr.
Ja.
Und genau wie du schon richtig sagst, die Geiseln, dass man jetzt in der nächsten Woche mit Katar nochmal verhandeln will, wo ich mir denke, nein, das sollte heute schon geschehen, bevor man da jetzt wirklich noch mehr Zivilisten in Kauf nimmt, sollten alle Bemühungen wirklich auf diese Freilassung, auf Verhandlungen da sich beziehen. Aber jetzt unabhängig davon, ich finde Scholz' Rolle in diesem ganzen Gemisch jetzt so gerade interessant, weil er ist in einer schwierigen Position bei allem, sei es Ukraine, Taurus-Lieferungen. Ich habe da wirklich größtes Verständnis für ein Zögern und ein...
Er würde sorgfältig
sein, so. Aber lass...
Nachdenklich.
Lass uns jetzt mal ein paar Tage zurückdenken. Ja. Wahlkampf, Bundestag. Er hat ja wirklich dieses Ticket genutzt. Ich bin Merkel 2.0. Ja?
Ach so, so. Ich dachte, wer Führung bestellt, bekommt Führung. Das. Aber du gehst noch weiter zurück. Ja. Er ist zu Merkel geworden.
Wirklich, er hat Merkel kopiert bis hin zur Raute, diese Handbewegung
Stimmt.
Er hat sich wirklich so in ihrem Windschatten bewegt und so ein bisschen dieses, sie kennen mich.
Ja, er hat sich vermerkelt. Er hat sich komplett vermerkelt.
Genau,
ja.
Er hat sich vermerkelt. Das war so sein Win. Und dann mit der Ukraine, ja, klar, es hieß immer, wir entscheiden hier nur zusammen als Allianz mit den USA und so. Okay, fair enough, ja. Aber jetzt auch bei Israel finde ich sehr interessant, sobald die Stimmen lauter wurden, was so die Netanyahu-Kritik seitens Biden angeht, waren, dann wurde auch plötzlich Scholz laut.
Ach so. Also du meinst, er hat sich wie so eine Seepocke an den Supertanker Biden drangehängt, ja?
Ja, ja, und das macht ihn für mich wirklich als Führungskraft immer blasser und so unoriginell. Und ich weiß wirklich nicht, was will er? Das haben wir ja früher schon immer gesagt. Ja. Was ist seine Position? Wovon ist er wirklich überzeugt? Und auch bei den Taurus-Lieferungen, ja, aber auch da, okay, 60% der Deutschen sind gegen Taurus-Lieferungen. Das ist dann auch wieder, okay, Scholz-Position. Aber ist es Scholz-Position oder ist es eher seine Merkel-Art, sich ein bisschen nach dem Volk zu richten? Ich würde es einfach gerne wissen. Er ist als Führungsposition für mich echt sehr blass geworden in dieser Zeit. Und jetzt mit diesem letzten Schritt...
Oder wie Olaf Scholz sagen würde, blass. Ein weiteres Scholz-Wort, das ich jetzt endlich beherrsche.
Das hat mich traurig gemacht.
Ja, heute ist Aktionstag für die Freiheit politischer Gefangener. Es trifft natürlich, also passt natürlich super, heute, wo Putin als strahlender Sieger seiner Wahl verkündet wird. Kommen wir doch ganz kurz nur zu sprechen auf Libertad, eine Organisation, die sich für politische Gefangene weltweit einsetzt und für ihre Freiheit kämpft. Der Tag wurde 1993 eingeführt, bezieht sich dabei aber auf den kommunistischen Tag der politischen Gefangenen aus dem Jahr 1922. Ist vielleicht nochmal die Gelegenheit, unter anderem auch daran zu erinnern, dass der Sänger und Grammy-Gewinner Shervin Hajipur im Iran in Haft sitzt, genauso wie Tumash, der Rapper.
Ja.
Die gute Tat des Tages.
Marlene Engelhorn, Millionenerbin verschenkt 25 Millionen Euro, Bürgerrat entscheidet, wer das Geld bekommt. Darüber berichtet der Stern. Marlene Engelhorn ist Millionenerbin und setzt sich vehement für eine höhere Versteuerung von Erbschaften ein. Die erste Konsequenz der Österreicherin daraus, sie verschenkt 25 Millionen ihres Vermögens und lässt andere entscheiden, wohin. In Österreich hat ein ungewöhnlicher Bürgerrat seine Arbeit aufgenommen. 50 Frauen und Männer trafen sich am Wochenende erstmals in Salzburg, um in den kommenden Monaten darüber zu entscheiden, wie 25 Millionen Euro aus dem Vermögen der 31-jährigen Erbin an die Allgemeinheit verteilt werden sollen. Die deutsch-österreichische Sozialaktivistin gab selbst den Anstoß zu diesem Sozialexperiment. Schon interessant. Also es gibt es den guten Rat für Rückverteilung. Klingt fast ein bisschen wie so ein Gesetz der Ampelregierung. Aber das ist dann dieser Bürgerrat. Und die sollen jetzt in 6 Wochen sich zusammensetzen und überlegen, wie sie die Kohle von Marlene Engelhorn unter die Leute kriegen. Also sozialverträglich und gut.
Bin ich so ein schlechter Mensch oder
Ja. Warum? Achso, die Frage ist noch nicht vorbei.
Aber warum habe ich so meine Zweifel, was ihren Charakter angeht?
Wieso? Also, hallo, sie ist gut. Sie sagt selber, sie sei eine hochprivilegierte Bummelstudentin der Germanistik, die, Zitat, in der Geburtslotterie gewonnen hat. Und jetzt sagt sie, ich verteile meine Kohle und dann stimmt's auch wieder nicht.
Ja, wobei sie da auch gesagt hat, also es gibt ja Rahmenbedingungen, oder hat sie das nicht so relativ eingrenzt?
So nenne ich irgendwann mal meinen Nudelladen, wenn ich den, aber ist ein anderes Thema. Bitte.
Hat sie es nicht eingrenzen wollen, wofür es dann gedacht ist? Also, natürlich so grob erstmal nichts Menschenverachtendes und.
Ja, nicht für verfassungsfeindliche, lebensfeindliche oder menschenverachtende Zwecke. So, damit ist natürlich schon, sind natürlich einige Organisationen schon mal raus. Ein gewisser Bruno Mars hat jetzt angeblich Interesse angemeldet, ob er nicht vielleicht. Nein, aber es ist doch toll, wenn reiche
toll,
Menschen sagen, ich habe zu viel Geld und ich habe es nicht verdient. Weg damit. Toll.
Ja, ich bin aber zu zynisch geworden, was das angeht. Da ich so denke, ist der Haken? Was? Spart sie Steuern, wenn sie das so raushaut? Oder was? Was passiert?
Du bist ja wirklich, was hat dich bloß so ruiniert?
Aber ich musste lustigerweise auch an Elon Musk denken, als er vor ein paar Jahren...
Du denkst sowieso immer an Elon Musk.
Nein, aber er hatte ja vor ein paar Jahren gesagt, hey, UNO, wenn ihr mir eine Lösung gibt, wie man den Welthunger lösen kann, dann spende ich 6 Millionen Dollar, oder was hat er vorgeschlagen? 6 Milliarden.
Nichts passiert. Ne, einmal auf die
Moment, dachten wir. Ja. Und ich wollte das auch so erwähnen, so als, guck mal, der hat da auch nur gelabert. Ich würde 6 Milliarden, wenn ihr mir was vorschlagt.
Selbst Elon Musk erzählt ab und zu Quatsch, ne? Muss man sich mal vorstellen.
Und dann habe ich aber tatsächlich im Fortune einen Artikel gefunden, wo rauskam, dass er kurz danach tatsächlich 5,74 Milliarden Dollar einer Wohltätigkeitsorganisation gespendet hat.
Ach, wirklich?
Und das hat niemand gemeldet. Es hat einfach niemand danach gemeldet.
Oder,
und
hat,
in
er
meinem
Twitter,
Kopf,
oder hat er den Twitter-Kauf als das deklariert?
Nein, das war doch davor. Und ich dachte auch so, guck mal, der hat dann schön gelabert, ja, das kommt gut, ich würde es machen. Und danach hat er nichts gespendet. Und tatsächlich hat er was gespendet. Und jetzt kann ich sein Grudge, sein Hass gegenüber der Menschheit immer mehr verstehen, dass er sagt, ich habe danach gespendet und ihr habt alle nicht darüber berichtet, zumindest nicht groß. Und jetzt ist er der Joker.
Ja, muss man, also 6 Milliarden, ich sag's wie es ist, ist auch Geld, ne? Muss man schon auch mal sagen.
Ich dachte, du wärst längst tot.
Erneuter Vulkanausbruch auf Island. 700 Menschen aus Blauer Lagune evakuiert. Das meldet der Merkur. Grindavík. Starke Beben kündigten den Vulkanausbruch auf Island an. Doch die Vorwarnzeit betrug diesmal nur 40 Minuten. Aus der Blauen Lagune mussten 700 Menschen sofort evakuiert werden. Die Touristenattraktion war trotz der Gefahr für Besucher geöffnet. Also zunächst einmal möchte ich mal eine Sache gleich sofort sagen. Ne? Wobei aus der Blauen Lagune mussten 700 Menschen, das ist schon wieder richtig, ne? Weil ich wollte mich schon aufregen. Weil man kann ja, Niki, du das weißt ja, man kann ja keine Menschen evakuieren. Man kann ja nur Gebäude und eine Blaue Lagune evakuieren. Wird ja gerne falsch.
Niemand mag einen Klugscheißer.
Gut, also das Thema an sich.
Die Bilder sind wirklich beeindruckend. Also wenn es nicht so gefährlich wäre und da ständig Orte evakuiert werden müssten.
Ja.
Wäre es wirklich einfach schön anzusehen, gell?
Ja, ich bin einfach nur traurig, dass es diesmal nicht wieder der Eyjafjallajökull war, weil ich so stolz bin, dass ich den Begriff so schön sagen kann, aus der Hüfte es aussprechen kann. Das Aschemonster! Das waren noch Zeiten.
Aber die Blaue Lagune, also, da will ich auch noch unbedingt hin. Das soll nicht.
Ja, soll alles, klingt ja auch spannend.
Ja, es ist einfach auch wirklich wundervoll. Und jeder, der da war, sagt, es ist magisch. Ja. Diese heißen Quellen, wo man baden kann, ist einfach toll. Und es wäre wirklich, wirklich schade, wenn Island einfach weg wäre.
Achso, aber nur weil du deine heiße Quelle wieder
kann ich mehr Urlaub
diesen Lego an da drin liegen willst. Natürlich, selbstverständlich. Ist übrigens so, Gefahr für Menschen bestehe keine, heißt es. Rettungskräfte beschwerten sich ja doch über Touristen, die aus Sensationsgier in die Region aufgebrochen seien. Ja, Morbus Insta. Also du hast dann halt einfach Leute, die natürlich eigentlich in Sicherheit sind, aber weil sie nochmal was für den Instagram-Account brauchen, hast du natürlich am Ende so ein Liter Lava am Knie. Und das ist natürlich auch scheiße, ne? Aber Lava fließt übrigens mit einer Geschwindigkeit von 1 km/h Richtung Süden und Südosten. 1 km/h, also ziemlich genauso schnell wie in Hamburg. So, also wenn man so versucht, da irgendwo die Königstraße entlang zu fahren oder die Max-Brauer-Allee, das geht in etwa genauso schnell. Ja, spannend irgendwie. Also ich musste lustigerweise an den Film von Ruben Östlund denken mit dem Lawinenabgang. Ja. Wenn man sich so vorstellt, diese Situation, du bist da mit der Familie da in der blauen Lagune und dann bricht da dieser Vulkan aus und dann ist es aber gar nicht so bedrohlich.
So ein
aber
Kilometer
der Vater der Familie flüchtet erstmal, schubst seine Kinder beiseite und die Mutter lässt da auch irgendwo. Hauptsache er bringt sich schon mal in Sicherheit. Da musste ich so ein bisschen irgendwie dran denken. Ich weiß auch nicht. Also
aber hey, positiv ist Hawaii nicht so entstanden. Also am Ende ist Island größer als Russland.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Gerüchte um ihre Gesundheit reißen nicht ab. Prinzessin Kate wird der Öffentlichkeit länger fernbleiben. Das berichtet T-Online. William und Kate üben sich nach der Fotopanne in Schadensbegrenzung. Doch die Rückkehr von Kate rückt in immer weitere Ferne. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Also was ist denn da los?
Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen. Sie ist tot.
Megan hat sie umgebracht! Oh, entschuldige bitte, ich habe mich da ein bisschen jetzt, also emotional ein bisschen.
Ich habe mich lustig gemacht über diese Verschwörungstheoretiker, aber so langsam komme ich auch auf dem Trip. Sie ist tot und wen wir da an Weihnachten gesehen haben, das waren Doppelgänger.
Meinst du, so wie Saddam Hussein, der halt einfach ganz viele Doppelgänger hat, ne? Oder wie du sagtest, oder Weselski, der als Doppelgänger von Assad in Deutschland einigermaßen, aber das sind andere Themen. Was, aber nein, das ist ja, also es ist natürlich.
Sie ist tot.
Also, sie sollte doch eigentlich zu
Ostern.
Begreif es endlich, begreif es.
Die Kate.
Du kanntest. Die gibt's nicht mehr. Die ist ja draußen gestorben im Shantorogramm. Der Megalodon hat sie sich geholt. Aber Sven, ich bin. Also habe ich mich ein bisschen davor tragen lassen. Nein, also eigentlich sollte Kate wie Jesus an Ostern wieder auftauchen. Vielleicht sogar bei der RTL-Passion. Als feierlicher neben Ben und. Gil Oferim ist dies ja nicht dabei, ne? Nein. Und da sollte sie. So, und jetzt verzögert sich das aber. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen auch, als wäre sie irgendwie, als würde sie mit der Deutschen Bahn. Also die Ankunft vom ICE, Kate Middleton, verzögert sich um wenige Tage. Jetzt soll angeblich sie erst am 23. April wieder auftauchen, wenn Prinz Louis seinen 6. Geburtstag feiert. Und da sagt man jetzt, also bis dahin ist entweder sie wieder fit oder die KI ist besser, dass sie da nicht mit 6 Fingern sitzt.
Ist Louis der mit den Gang-Signs auf dem Foto?
Ja, genau. Ja. Richtig. Ja. Und also ich bin da sehr gespannt, wie sich das, aber man spekuliert natürlich vor sich hin. Man sagt, entweder ist die OP wirklich komplett schief gelaufen und sie ist nicht mehr, oder die sieht jetzt halt einfach aus wie, was weiß ich, Eric Stolz in die Maske, der Elefantenmensch. Vielleicht hat sie auch, also man weiß es halt einfach nicht. Ne?
Alles Liebe, alles Gute.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Joe Rogan reacts to Neil Young back on Spotify. Das berichtet Newsweek. Joe Rogan has shared his reaction to Neil Young's return to Spotify more than 2 years after the latter quit the streaming platform over the powerhouse podcaster. Also der lange Rede kurzer Sinn. Wir erinnern uns an den Januar 2022. Neil Young war mit den Nerven runter, weil Joe Rogan, Niki,
Joe Rogan,
in seinem Podcast The Joe Rogan Experience, dass er, weil er da eigentlich andauernd Falschinformationen über Impfung und Corona verbreitet hatte. Also so hat es zumindest Neil Young wahrgenommen. Und der war also stinksauer, weil Joe Rogan da also andauernd in seinem Podcast Fehlinformationen verbreitet. Dann hat dann Neil Young gesagt, so, jetzt reicht's, ich ziehe meine Musik von Spotify zurück. Dann hat die Frau von Neil Young, Joni Mitchell, gesagt, yo, nee, ist ja gar nicht die Frau von Neil Young, ist ja die Frau von David Hockney. Sie ist einfach nur eine Freundin von Neil Young. Joni Mitchell hat gesagt, ja, da mache ich mit. Und es war wenn ich mich recht erinnere, eine Art, also das ganze Ding stand kurz vorm Kipppunkt. Es hätte durchaus passieren können, dass noch mehr Künstler ihre Musik von Spotify zurückziehen, weil Joe Rogan da halt einfach der bestbezahlte Podcaster ist.
Aber,
weil das so ein Momentum hatte, aber, weil man das Gefühl, also ja, es ging die mehr, dieser Joe Rogan verbreitet hier andauernd Fehlinformationen übers Impfen. Wir waren uns damals, glaube ich, schon einig, dass dem so ja nun nicht wirklich ist.
Und zu dem
oder?
Zeitpunkt muss man auch sagen, Joe Rogan hat einfach einen Exklusivvertrag gerade bei Spotify bekommen für über 100 Millionen Dollar, was schon vielen nicht gepasst hat. Also das war einfach...
Das sind für Bruno Mars 2 Monate Las Vegas,
Spieler,
ne?
Blackjack. Ja, und deshalb war Joe Rogan schon so sehr in der Kritik zu dem Zeitpunkt. Und dann passierte eben noch diese Nummer mit dem Medikament, wovon Joe Rogan überzeugt war, was ihn von Corona geheilt hat. Und er hat es eh relativ runtergespielt, ist ja extra von Kalifornien nach Texas gezogen, wo die Corona-Maßnahmen auch nicht so streng waren wie in Kalifornien. Also
ja, er hatte dann auch schon mal ein, zwei zweifelhafte Gäste zu Gast, aber das war ja nicht das Kernthema seines Podcasts. Er hat ja andauernd irgendwelche Leute da, aber darunter waren halt auch mal ein, zwei Leute.
Und er bespricht auch gerne. Also es ist sein Ding auch tatsächlich Verschwörungstheorien in seiner Sendung, die dann immer 3 Stunden, diese Gespräche gehen ja ewig, einfach durchzubesprechen. Und was ich aber wirklich cool fand zu der Zeit, war, dass Spotify da zu einer Zeit, wo Verlage und Sender ganz schnell gezuckt haben, bei dem kleinsten Shitstorm Leute zu feuern, da war Spotify, hat echt Rückgrat bewiesen und gesagt, nope, wir halten zu Joe Rogan. Und sollten dann lustigerweise, und das ist ja jetzt auch Neil Youngs Argument,
genau,
zu sagen...
Genau, auf den müssen wir jetzt mal zurückkommen. Also der ist jetzt wieder da.
Er ist wieder da und er sagt auch, weil alle anderen Plattformen jetzt auch bei Desinformation mitmischen, also so nach dem Motto, alle sind verdorben, also ist es jetzt auch egal, also komme ich zurück zu Spotify wieder. Und Joe Rogan läuft übrigens auch, so viel zu, er hat diesen Kampf gewonnen. Er kriegt immer noch sehr, sehr viele hunderte Millionen, aber ist jetzt gar nicht mehr exklusiv. Also er darf jetzt auch bei YouTube laufen und anderen Sendern.
Ah ja.
Und da hat Joe Rogan sich jetzt auch lustig gemacht und gesagt, so viel zu... ethisch sein wollen.
Ach so.
Ja, Neil Young ist wieder zurück bei Spotify. Herzlichen Glückwunsch an alle Väter, die Musik mögen.
Also ich mag Neil Young. Was soll denn das jetzt? Warum werde ich denn jetzt? Und Vater bin ich auch. Was soll denn das? Was ist denn das? Was sind denn das für despektierliche Töne? Willst du jetzt auch noch irgendwas gegen Joni Mitchell sagen? Ich warte seit Wochen darauf, dass die auch zurückkehrt zu Spotify.
Ja, die macht gute Musik.
Ach, guck an, jetzt auf einmal, da knicken wir wieder ein.
Woanders ist es auch beschissen.
Bär hetzt Frau in den Tod. Ich habe erst gedacht, der Bär, der ist jetzt bei Reichelt, da bei News. Aber es ist offensichtlich tatsächlich in der Slowakei zu einem schrecklichen Zwischenfall gekommen, so wie Bild berichtet. Es müssen Minuten voll schrecklicher Angst gewesen sein. Im Norden der Slowakei hat ein Bär am Freitag ein Wandererpaar überfallen. Der Mann und die Frau rannten daraufhin in unterschiedliche Richtungen davon und das Tier nahm die Verfolgung auf.
Die sind schnell, die sind so schnell.
Also einfach absolute Drecksviecher. Also die sind gewandert und also in verschiedene Richtungen. Der Mann ist offensichtlich in die bessere Richtung geflüchtet und die Frau ist dann auf der Flucht aus großer Höhe gestürzt und ums Leben gekommen. Also natürlich absolut fürchterlich, völlig klar. Aber was für eine bittere Pointe auch. Also, das erinnert mich so ein bisschen, kennst du noch die Geschichte von dem Typen, der irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, wahrscheinlich irgendwo Amazonasgebiet, der vor einem Bienenschwarm geflüchtet ist und in den Fluss gesprungen ist und dann von Piranhas gefressen wurde?
Ja, ich glaube, ich erinnere.
Ja. Wahnsinn.
Oh, Horror. Wovor hast du eigentlich mehr Angst, Haien oder Bären?
Gute Frage.
Oder anders, wie würdest du lieber gehen wollen? Von einem Hai angeknabbert? Oder
Ich glaube von einem Hai, da geht's irgendwie schneller, glaube ich. Also wenn du irgendwie im Wasser bist und der Hai also da mal einmal so einen richtigen Biss ansetzt, dann ist es das vielleicht auch schon mit Glück gewesen. Andererseits, wenn da so ein Bär vor dir ist und der knallt dir erstmal eine oder beißt dir einfach in den Kopf, das ist ja auch unangenehm. Vor allen Dingen hat der Bär ja auch die unangenehme Eigenschaft, du bist ja vielleicht nur so halbtot und die vergraben ja immer die tuppern sich ja was ein. Die machen sich so eine Höhle, sie machen sich so ein Loch in die Erde und dann tuppern sie.
Hey, wir haben alle den Werner Herzog-Film gesehen, Grizzly Man.
Ja.
Ewig gedauert, Wahnsinn. Dieser Todeskampf,
ja.
Der aufgezeichnet wurde. Oh, Horror.
Ja, ja, vor allem, du hast ja auch wirklich keine Chance. Da haben wir ja mehrfach drüber gesprochen. Wenn der Bär vor dir steht, wegrennen macht keinen Sinn. Der ist schneller, kletterst du auf den Baum, dann klettert er einfach hinterher. Und dann kann man natürlich sich totstellen, kann man auch machen. Dann kann es aber trotzdem sein, dass der Bär sagt, ich beiß jetzt trotzdem mal rein. Einfach mal gucken, was der macht. Also du.
Boah, lass mal den Film mit DiCaprio heute Abend nochmal gucken.
The Revenant?
Ja.
Ja.
Der Bär hätte den Oscar verdient.
Der Bär hätte den Oscar verdient. Vor allen Dingen fängt der Bär auch nichts mit Jüngeren als 25 an.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ein Klassiker von 2021 passt aber, weil es ging nämlich um den Nationaltrainer. Post von Wagner. Lieber Jogi Löw, wir stehen vor einer EM. Und da platzt ihr Zeitinterview herein. Von einer Depression sprechen sie. Vom Los der Kinderlosigkeit. Was haben sie sich von diesem Interview versprochen? Ich brauche keinen Trainer auf der Psychiater-Couch. Ich brauche einen Bumm-Trainer. Ein Bumm-Trainer ist ein Trainer, der nicht über seine Leiden klagt. Ein Bumm-Trainer ist hart gegen sich und andere. Er ist ein Trainer, der nicht an seinen Fingernägeln knabbert und feuchte Hände hat. Ja, so ein Mensch löst Anteilnahme aus. Mitleid. Für mich muss ein Bundestrainer durch die Hölle gehen, ohne Angst zu haben, sich zu verbrennen. Das ist für mich ein Bumm-Trainer. Bumm steht für mich für Tore. Bumm-Bumm für viele Tore. Herzlichst. Ihr Franz Josef Wagner. Das ist nicht toll.
Sind wir wieder bei den parfümierten
Arschlöcher. Ja, parfümierten Arschlöcher.
Was war's? Eishockeyspieler, das war das, ja.
Ja, worauf stehen die Frauen? Auf diese parfümierten Arschlöcher oder auf echte Männer, auf Eishockeymänner? Und die hätten auch kein pinkes Trikot getragen. Franz Beckenbauer hätte auch kein rosa Trikot getragen. Und Boris Becker ist sowieso niemand von denen. Naja. Ich werde mich heute Abend übrigens mal mit Umid Nuripur von den Grünen unterhalten über Rolf Mützenich und das Einfrieren des Ukraine-Konfliktes und wie er so seinen Bundeskanzler Olaf Scholz einschätzt. Das wird bestimmt sehr spannend, würde ich sagen.
Konflikte einfrieren in der Vergangenheit hat immer super funktioniert.
Hat bombig funktioniert, wunderbar. Ja. Da kann sich Putin auch mal ein bisschen von dem Stress erholen und dann einfach mit neuer Kraft dann einfach später wieder angreifen. Große Klasse. An dieser Stelle sei noch erwähnt, seit heute ist die Willenserklärung zur Organspende online, also das bundesweite Organspenderegister nimmt seine Arbeit auf. Es wird dann funktionieren wie ein Organspendeausweis und man erhofft sich davon, die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Wir drücken da einfach mal die Daumen, dass es klappt, oder? Es wäre doch toll.
Ja, bitte macht mit und wenn ihr euch mehr über das Thema informieren wollt, junge-helden.org.
Ja.
Da gibt es auch sehr, sehr viele wertvolle Infos dazu.
Sehr gut. Und an dieser Stelle möchte ich nur noch mal kurz an Marlene Engelhorn meine Worte richten. Also ich habe ja auch so eine kleine wohltätige Organisation unter ein neuer Porsche 992 für Micky Beisenherz. Jetzt können Sie einfach ganz schnell, aber das ist vielleicht ein anderes. Ja komm, ist auch egal. Also liebe Grüße, einen schönen Start in die Woche wünschen wir allen. Und
bleibt gesund.
Bleibt gesund und spendet Organe. Ne, also die ihr nicht mehr braucht, dann komm.
Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.